Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hallo Ash.
Hallo Pat.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Liedhabern. Was hältst du von diesen Runners Clubs? Pass auf, also ich bin kein Hater.
Aber.
Irgendwie diese Runners Clubs, die sind ja seit, ich würde sagen, spätestens Corona überall aufgeploppt.
Ja.
Du musst neue Hobbys erfinden oder neue Arten entwickeln, wie man gemeinsam Sport machen kann. Und dann kamen diese Runners Clubs. Und die Idee, ne, eine Community aufzubauen und dann von mir aus jeden Sonntag um 10 Uhr sich irgendwo zu treffen und ein paar Kilometer zu laufen. Ich finde das in der Idee super.
Natürlich so.
Ne? Da gibt es ja keine.
Auf Papier.
Irgendwie auf Papier verkauft. Aber in der Praxis.
Was stört dich daran an?
Ich weiß, also vielleicht bin ich auch zu streng, weil ich laufe auch und habe mich auch schon mal dabei aufgenommen.
Mhm.
Einmal, zweimal. Aber irgendwie dieses Laufen, Peace-Zeichen, Bizeps zeigen, Community zeigen.
Ja, aber ich meine, so funktioniert ja unsere Welt heute.
Genau so funktioniert
es. In allen Bereichen.
In allen Bereichen.
Auch im Sport dann.
Weil irgendwie jetzt, wir sind hier im Dezember, sehe ich niemanden mehr laufen. So wichtig ist die Community dann auch wieder nicht.
Ja, gibt's keine?
Also bestimmt, bestimmt.
Bestimmt, doch.
Ja. Ich habe irgendwie so eins, zwei bei mir in meinem persönlichen Instagram, die sind so auf CrossFit irgendwie hängen geblieben.
Ja, ist ja auch so ein Ding, ne?
Genau, aber interessanterweise, seitdem muss ich ein bisschen nachdenken. Er hat gesagt, also ich habe ihn gefragt, ob das was für ihn wäre. Er ist selbst irgendwie so Personal Trainer und voll in der Sportmaterie drin. Ist CrossFit etwas für ihn? Und was er zu mir gesagt hat, ist, ich zitiere, ich mag Sportarten nicht, wo es nur darum geht zu beißen.
In was heißt das genau?
So, also du musst ja zum Laufen, in Anführungszeichen, nichts können, außer laufen.
Ja.
Du brauchst ja nur Durchhaltevermögen.
Korrekt.
Andere Sportarten, Ballsportarten, Turnen, sind ganz andere Arten von Koordination und Techniken gefragt.
Ja, ja.
So, du kannst Fußball oder Basketball oder Handball oder Tennis nicht ausüben, nur durch Beißen. Du wirst nicht der beste Tennisspieler, wenn du beißt.
Ich verstehe, okay.
So, aber du kannst durch Beißen eine sehr hohe Intensität, nenne ich das mal, im Laufen erhalten. Und er sagt, das ist irgendwie
Quatsch.
Nicht Quatsch, aber da muss man irgendwie nicht viel können, so nach dem Motto.
Okay, ja.
Und
ja.
Seitdem musste ich auch überlegen, ja, also natürlich gibt es auch Techniken im Laufen und im Ausdauersport oder sowas wie Schwimmen. Das schon, aber irgendwie, es hat ein bisschen was er gesagt hat.
Okay.
Und weil ich laufe tatsächlich nicht so gerne, also beim Laufen ist es so, das ist einer von den wenigen Sportarten, wo ich sage, das Doing selbst ist nicht so geil, aber wenn du fertig bist mit dem Laufen, du hast ein Hoch, ich finde das, also man nennt es auch Runner's High,
ja.
Das ist so geil.
Ja, also ich meine, du spielst ja Fußball, ne? Fußball ist so dein Metier.
Genau, und da das Doing finde ich geil.
So, okay.
Wenn es vorbei ist, denke ich mir, blöd.
Ja, okay, aber umgekehrt beim Laufen.
Beim Laufen, wenn es vorbei ist, gut, weil danach das Gefühl ist überragend. Ich habe eine gewisse Distanz in einer gewissen Zeit geschafft, zum Beispiel.
Ja, aber ist es nur bei dir so oder sagt man das generell?
Ja, also ich glaube, bei diesen Runners Clubs ist Zeit ja sowieso egal.
Da ist jeder am Lächeln.
Da ist jeder am Lächeln, wann du ankommst, egal.
Ja.
Hauptsache, du kommst an.
Ja, ja.
Das ist ja so, man pusht sich gegenseitig. Man muss auch sagen, ich bin so ein Lone Wolf. Ich bin jemand, gerade so Sportarten würde ich nicht gerne zusammen machen. Ich laufe lieber alleine. Ich glaube, wenn ich in so einem Runners Club wäre, da wäre mein Bedürfnis einfach nur Erster zu sein, zu groß.
Ja, genau.
Aber das ist nicht Sinn der
Sache. Das ist nicht Sinn der Sache. Also du kämpfst ja da mehr oder weniger gegen dich selbst.
Genau, so wie ich laufe.
Genau.
Dort, da kämpfst du mit niemandem außer, wer hat am meisten Spaß?
Wer hat am meisten Spaß, genau. Ja, keine Ahnung. Also mein Bruder hat angefangen zu laufen, weil er, ich glaube, so ein bisschen den Ausgleich gesucht hat neben der Arbeit. Es wurde ihm auch irgendwie mehr oder weniger geraten, wieder mal Sport zu machen. Er war schon immer sehr sportlich, aber irgendwann hat das mal so ein bisschen schleifen lassen, ne? Beruf und so weiter und so fort. Hat dann für sich wieder so ein bisschen Fitness und das Laufen entdeckt. Und wie gesagt, also ich glaube, mein Bruder ist genau die Sorte von Menschen, die du gerade beschreibst.
Hat er einen Runners Club? Ist er Teil von so einem Runners Club?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube
der
nicht.
Der läuft doch für sich, oder?
Nicht unbedingt. Genau, er läuft für sich. Ja. Er läuft für sich, aber er trackt auch alles. Ne?
Ja.
Er nimmt es auch auf.
Also das Community-Ding ist bei ihm nicht so groß.
Muss sagen, ich glaube, vor ein, zwei Wochen habe ich ihn mal online gesehen, irgendwie, was er was gepostet hat. Und es war so ein Runners Club-Ding.
Okay.
Also vielleicht fängt er damit an.
Hey, Runners Club, cool. Vergiss nicht. Hey, wenn du, echt, Bruder, wenn du das hörst, ist cool. Ist cool.
Nee, also den Podcast wird er wahrscheinlich eh nicht
hören. Ja. Aber wenn du ein Kind hast und er sagt, ey, Papa, ich will laufen.
Als African, okay?
Vielleicht noch. Gibt es denn nicht irgendwas anderes, was dir gefällt?
Oh, was hast du denn gelaufen?
Ja, nein, wie gesagt, das ist so. Da fehlt irgendwie noch ein bisschen was.
Ich verstehe.
Da
fehlt noch ein bisschen was. Also, es ist so. Ich verstehe, was du meinst schon. Ja? Also, du brauchst. Im Fußball brauchst du ja wirklich gutes
Geld. Ach, Laufen ist die Basis.
Und die, genau, ne? Also, das machst du nebenbei.
Ja, das macht
genau. Neben all den anderen
Atmen.
Sachen.
Atmen ist mein Sport.
Genau. Ja, von daher. Also, du als Fußballer kann ich nachvollziehen, wenn du sagst, hier, Runnerkultur.
Okay, also die ganzen, ich sehe schon, die ganzen Runners, Clubs, die werden sich hier auf jeden Fall den Podcast nicht mehr anhören.
Ja, genau. Aber schreibt gerne, gebt uns gerne dazu Feedback.
Schreibt gerne. Gut.
Naja.
Was machen wir heute?
Ja, heute eine natürlich spannende Folge, wie immer.
Ja, spannend für wen?
Spannend für wen? Ich glaube für alle. Wir machen es immer für alle spannend. Aber ja, wir schauen uns eine Künstlerin an, die tatsächlich gar nicht mal so auf unserem Radar ist.
Vor einem Jahr oder so hätte ich gesagt, so eine Folge, boah, ich weiß nicht. Aber wir strecken uns ja inzwischen ein bisschen.
Wir strecken uns. Ich glaube, man kann oder man sollte über die Person eigentlich reden, weil sie ist mehr oder weniger die Größe in der Musikindustrie. Es ist schwierig, selbst für einen R&B oder Hip-Hop-Head da hinwegzukommen oder sie einfach zu ignorieren. Von daher, wir bringen heute Taylor Swift mit.
Die unglaubliche Story von Taylor Swift. Pass auf.
Ja.
Auf dem Weg zu dieser Folge, wir haben ja angekündigt, ich lass mal eine Taylor Swift-Folge machen. Und dann habe ich mir erstmal ihre Musik angehört.
Oh, okay.
Ja. Ich wollte mal gucken, weil Taylor Swift ist der Name. Also gibt es da jemanden, der keine Ahnung hat, wer Taylor Swift ist? Würden deine Eltern wissen, wer Taylor Swift ist?
Ja.
Wahrscheinlich, oder? Sure.
Ja.
Und ich höre diese Musik. Und da sind zahlreiche Songs mit Multimillionen oder Milliarden Klicks. Und irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich keinen Song kennen.
Mhm.
Das sind Songs, die haben 1, 2, 3 Milliarden Klicks.
Aber wo bist du da von den anderen?
Aber ich habe keine Ahnung. Also ich kann dir keinen Song gerade nennen.
Ja, ja.
Das gab mir irgendwie, also lebe ich auf dem Mond? Also ich habe gemerkt, ich lebe komplett an dieser Frau vorbei. Aber es kann doch nicht sein, dass ich keinen Song von ihr kenne.
Also jetzt, wer wird Millionär? 500-Euro-Frage?
Sagen wir 500-Euro-Frage und im Hintergrund spielt ein Song.
Genau.
Genau, spielt ein Song von Taylor
Swift. Wie heißt dieser Song?
A, B, C, D. Keine Ahnung. Oder ich wüsste wahrscheinlich noch nicht mal den Interpreten.
Ja, aber an der Stimme würdest du es doch erkennen, oder?
Maximal.
Maximal.
Maximal. Aber ich würde sagen, so eine Billie Eilish, Sabrina Carpenter, da kenne ich 1, 2 Songs.
Mhm.
Obwohl, Sabrina Carpenter.
Doch, ich wollte gerade sagen.
Ja, aber Taylor Swift irgendwie. Also da hat es mir überhaupt nicht im Kopf irgendwie Klick gemacht.
Aber warum kennst du sie?
Weil der Name riesig ist. Die Marke Taylor Swift ist ja riesig.
Das ist so heftig.
Aber die Songs?
Wir sind ja direkt im Thema dann schon drin.
Ja,
also sind die Songs dann überhaupt wichtig bei ihr?
Eine Sache, von der ich gehört habe, die Taylor Swift so überragend macht, ist ihr Songwriting.
Okay, ja.
Weiter. Und ich höre mir das an. Ja, okay. Ich verstehe ungefähr, ne, bildliche Sprache, ne, gute Wortwahl und so weiter. Aber, also ich hab's noch nicht ganz verstanden, was sie so überragend macht. Aber wir kommen dann so ein bisschen im Laufe der Folge dahin, warum sie größer als alle anderen ist. Beyoncé, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Rihanna und wie sie alle heißen. Weil sie ist ja die Nummer 1. Gehören noch ein paar andere Sachen hinzu. Wie gesagt, wir versuchen das so ein bisschen in der Folge aufzuschlüsseln. Die ganzen Leute da draußen, auch ich glaube, kein Artist hat jemanden, dem man eine eigene, also dem man die eigene Fan-Community einen Namen gegeben hat. Wenn da draußen irgendein Swiftie ist,
ja, ja,
soll er uns doch schreiben und das bitte verbessern. Weil ich glaube, hier werden ein paar Sachen von uns erwähnt, die vielleicht so semi-optimal richtig sind.
Wahrscheinlich, ja. Aber wir versuchen es mal. Also, aber also, schon sehr interessant, wie du halt hier eingestiegen bist. Mit dem Songwriting, ich komme gerade echt nicht drauf klar, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so ihr Marken, also was heißt Markenzeichen?
Es ist aber nicht ihr Markenzeichen, aber es ist etwas, was sie auch sehr gut machen soll anscheinend.
Okay.
Aber wie ist es denn bei dir? Ich spiele jetzt einen Song ab.
Ja.
Nenn mir Top 3 Songs von Taylor Swift. Nenn mir einen Song von Taylor Swift. Nenn mir ein Album von Taylor Swift.
Hier. 1989? Irgendwie sowas?
Okay, also du hast schon mal einen Song oder ein Album von ihr gehört. Also ein Albumname.
Gesehen, ja.
Aber das neueste Album, wie heißt das?
Keine Ahnung.
Okay, also Spoiler, The Life of a Showgirl.
Okay.
Mh. Und ich habe jetzt gerade die Liste vor mir und die Songs sind alle im neunstelligen Bereich. Also mehrere hundert Millionen Klicks. Und ich bin da durchgegangen, keine Chance. Und da denke ich mir halt, das muss ja mir liegen, weil es gibt ja Millionen oder Milliarden Menschen da draußen, die singen das rauf und runter.
Ja, es liegt an dir.
Okay, ja,
es liegt wirklich an dir. Also ja, aber es sind heftige Zahlen erstmal. Du merkst auch, ne? Also ich kann ein Album nennen, das war's auch schon. Aber sie ist auch wirklich komplett, also sie ist gar nicht auf meinem Radar.
Hast du in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis irgendjemand, der ein richtiger Taylor Swift-Fan ist, der sich als Swiftie bezeichnen würde?
Nein, habe ich tatsächlich nicht.
Ja, wo sind die alle?
Wo sind die alle?
Ja. Da sind doch so viele. Also ich glaube, du und ich, wir leben in einer Bubble.
Das kann tatsächlich sein, ja. Ja.
Also wir haben gar keine Ahnung. Wir sind die Dummen.
Also ich glaube nicht, dass ich in meinem Freundeskreis Swifties habe, aber es gibt Leute, die sagen, okay, den Taylor Swift Song, den habe ich auch gemocht oder der ist in meiner Playlist drin.
Okay.
Das schon.
Okay,
das
immerhin. Schon. Also da sind ein paar Leute, die kennen auf jeden Fall ein paar Songs. So,
aber kein Swiftie jetzt.
Okay, na? Aber Taylor Swift kann man in die Playlist rein. Ja. Okay. Naja, immerhin. Also, die sind schon mal weiter als ich.
Also bei dir null, ne?
Ja, also ich habe mich auch ein bisschen schlecht dabei gefühlt, weil irgendwie habe ich ja eine Meinung zu der.
Aber du darfst eigentlich nicht.
Gar keine Meinung haben. So. Weil, Junge, du hast gar keine Ahnung, du hast gar keinen Songnamen von der im Kopf. Ja. Und erlaubst dir eine Meinung.
Aber jetzt, also du hast ja ihr Album gehört. Oder ein Album hast du jetzt mal gehört.
Ja, ich habe ihr neuestes Album mal so ein bisschen ziemlich mal durchgeflogen.
So. Und also was macht das Album mit dir?
Es klingt für mich, also ich würde sagen, Taylor Swift kann schon gut singen. Ich mache auch den Case, dass sie dieses Songwriting so ganz gut drauf hat. Sie macht eine sehr bildliche Sprache, wenn man sich mal ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt. Die Art und Weise, wie sie schreibt, die ist schon fesselnd, glaube ich. Auch emotional für ein paar Leute. Mhm. Am Ende klingt es wie generischer Pop.
Ja.
Muss man erstmal sagen. Am Ende ist es, was jetzt gerade ist, einfach nur Popmusik.
Ja.
Das ist für mich Radiomusik.
Mhm.
So, und wenn die im Radio läuft, die ist halt da.
Ja.
Aber für ein paar hundert Millionen Menschen ist das mehr als nur Radiomusik.
Aber warum ist die Frage?
Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen heute.
Weil, also, ja, Radiomusik oder für viele ist es viel mehr als nur Radiomusik. Weil ich sehe immer noch nicht, wie man sich dann ein Ticket holen kann.
Du holst dir kein Ticket. Bro, du verkaufst alles, dein Hab und Gut, um in die Stadt zu fliegen, wo die hingeht. Ich war in Sydney, habe ich ja gelebt,
ja.
Ein paar Monate. Als ich dort war, waren 2 oder 3 Taylor Swift Konzerte in Sydney. Die Stadt war voll. Du musst dir vorstellen, alle Hotelpreise, alle Unterkünfte waren 100-200% teurer. Warum? Weil Taylor Swift in der Stadt war. Ich hatte mit so 1-2 Leuten gesprochen und da war eine dabei, die hatte ich schon zum dritten Mal gesehen. Mhm. Und die ist nach Buenos Aires und Tokio geflogen. Und sie selbst war, glaube ich, Amerikanerin.
Mhm.
also sie ist wirklich um die Welt geflogen und jetzt ist sie in Sydney, um Taylor Swift zum dritten Mal zu sehen.
Das nimmt ja schon so Michael Jackson-Züge.
Genau,
ne?
genau das ist der Punkt, was ich am sagen will. Die Leute gehen nicht einfach nur zu einem Konzert. Diese Frau ist ein Teil deren Leben.
Mhm. Also das ist das Ereignis dann.
Das ist das Ereignis. Also du verkaufst doch dein Hab und Gut gefühlt, um dir so ein Ticket leisten zu können.
Das erzählst du dann noch in 10 Jahren nochmal.
Ja, und der Punkt ist, dass alle dort oder viele, die dort sind, genauso sind.
Mhm.
Das heißt, wir haben alle unser Hab und Gut hier verkauft, um sie zu sehen. So, wir sind alle im gleichen Boot. Und alle, glaube ich, anscheinend sagen, es lohnt sich. Wir würden wieder unser Hab und Gut verkaufen.
Okay, ja gut.
Weil, Bro, flieg erstmal nach, was weiß ich, Buenos Aires, Tokio, Sydney.
Für einen Abend oder zwei.
Und wenn es eine Woche ist, du musst das Ticket hast du immer noch nicht gekauft.
Ja.
Der Flug kostet schon mal sehr viel Geld. Die Unterkunft anscheinend ja nochmal doppelt und dreifach als sonst.
Mhm.
Und dann brauchst du noch das Ticket. Und das kostet halt auch heutzutage keine $80 mehr.
Das stimmt, ja.
Ja, also wie hat Urlaub muss man sich natürlich auch nehmen.
Aber anscheinend lohnt es sich.
Anscheinend lohnt es sich. Und das ist auch sehr krass. Also die Fanbase von Taylor Swift ist ja... Sag mir ein Künstler, der so eine Fanbase hat.
Tja, früher Michael Jackson vielleicht. Ja, also du sagst ja Fanbase. Fanbase heißt ja auch schon, wie du es gesagt hast, es ist ja nicht nur die Musik, es ist, keine Ahnung, Merch, du reist hin. Also es hat ja schon, es ist ja irgendwie was Kulturelles ja schon.
Ja, das ist ja das Krasse.
Genau. Ja. Also,
lass uns mal kurz durch Taylor Swift Person nochmal durchgehen.
Machen wir.
Weil ich wusste auch tatsächlich gar nicht so, wer sie ist.
Ja.
Und für was sie so ein bisschen steht. So 2, 3 Eckdaten hatte ich von ihr. Aber ich versuche mal kurz ein bisschen aufzuschlüsseln, so ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Also Taylor Swift, am 13. Dezember 1989 geboren. Die wird jetzt gerade 36 Jahre alt, während wir die Folge hier machen. Sie kommt aus einem wohlhabenden Haus. Also die üblichen Ghetto-Stories, die wir hier so irgendwie behandeln, die sind bei Taylor Swift jetzt nicht so gang und gäbe. Eigentlich, was man Taylor Swift ja erst in Verbindung brachte, und das war auch bei mir so, war Country-Musik.
Korrekt, ja.
Und das war auch am Anfang ihr Steckenpferd.
Also so habe ich sie auch kennengelernt.
Genau, und da hat sie schon früh ein Talent gehabt, hat sie irgendwie eine Karaoke gemacht, Wettbewerbe, ist ja auch nicht so wichtig. Aber Country war so ihr Genre. Und ihr allererstes Album 2006, Taylor Swift, also sie war da so 16, 17 Jahre alt, war ein Country-Album. Ja, ist halt ein Teenie-Girl, was halt Country-Musik macht, ne? Sie macht halt persönlich Geschichten und emotionale Stories und packt dann eigentlich sehr gut, wie ihr Leben gerade ist in diese Pop-Songs. Und da musste ich auch, und das gehen wir auch durch die Alben so ein bisschen hindurch, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wir hatten das bei einem D'Angelo.
Mhm.
Du gehst mit seinen Alben durch seine Lebensetappen durch. Und ich glaube, das macht Taylor Swift auch.
Mhm.
Sie geht mit ihren Songs durch die einzelnen Phasen in ihrem Leben. Das erste Album, 2006, hat natürlich ganz andere Thematiken als später, 2025.
Mhm.
Und
ja,
ich glaube, sie nimmt die Fans sehr gut mit ihren Lyrics durch ihre Alben mit.
Es ist wichtig, dass du die Entwicklung einfach auch machst. Ne? Also auch angemessen deines Alters, Leben, Erfahrungen und so weiter und so fort, die du dann durchlebt hast. Und ja, ich meine, das macht ja immer irgendwie einen Künstler spannend, wenn er durch die Musik auch irgendwo reift und du das mitbekommen kannst, du dich vielleicht auch irgendwo damit identifizieren kannst. Ja, ich meine, die Formel funktioniert, ja.
Und nach kam dann halt Taylor Swift auf dem Schirm des Mainstreams an. Der kommerzielle Erfolg war irgendwann viel größer, wo sie dann so langsam angefangen hat, Popmusik zu machen. Also ich habe jetzt die Albennamen aufgeschrieben. Jetzt, wo ich es vor mir habe, kann ich auch sagen, wie sie heißen. Da kamen dann Albennamen wie Fearless, Speak Now und dieses 1989, was du da angesprochen hast. Wir bewegen uns jetzt hier in den 2010ern. Das war so der Durchbruch. Und da hat sie dann alles mehr oder weniger abgeschossen. Und sie wurde eigentlich zu der Künstlerin so langsam des Pop-Genres. Und was ich auch so in meiner Recherche irgendwie herauslesen könnte, ist auch, sie entwickelt sich. Also ich habe ja eben gerade von Country geredet, dann kommt sie später ins Pop-Genre rein, aber anscheinend trifft sie auch immer da den Zahn der Zeit sehr gut aus den Pop-Elementen. Dann kombiniert sie auch so ein bisschen Country, Pop, auch ein bisschen manchmal was Rockiges rein. Also sie scheint da auch schon sehr gut unterwegs zu sein, wie man zu welchem Zeitpunkt Musik macht. Zusätzlich schreibt sie halt all ihre Sachen selbst. Das ist ja auch heutzutage nicht mehr normal. Gerade im Popgenre, was immer sehr generisch klingt, aber sie macht daraus eine sehr persönliche Geschichte und Situation draus. Vor ein paar Jahren hatte sie auch etwas, das hieß Eras Tour, wo sie die einzelnen Phasen oder ihre Karriere widerspiegelt. Also ein komplett neues Konzept war das eigentlich. Das ist ja bis heute die Nummer 1 Tour aller Zeiten. Alle Weltrekorde, also Guinness World Records geknackt. Am Ende der Tour hat sie mit Ticketverkäufen 2 Milliarden US-Dollar eingenommen.
Das ist schon hart.
2 Milliarden. Und wie ich schon gerade gesagt habe, eine Stadt lädt Taylor Swift ein. Hotels werden teurer. Die Flüge dahin werden teurer. Das Essen dort wird teurer. Alles wird teurer. Und es gibt dafür tatsächlich auch inzwischen nicht nur den Begriff Swifties, sondern Swiftonomics. Weil
Naja.
sie bringt eine eigene Wirtschaft mit.
Ist so.
Also,
Wirklich.
also sie,
Ich wollte gerade sagen, Unternehmen, also.
Bro, es ist die Marke schlechthin.
Swiftonomics.
Swiftonomics, habe ich gelesen, ich habe mich kaputt gelacht. Also, das hat niemand. Kein Draconomics. Nein.
Das stimmt.
Ja, gibt's nicht. Gibt's nicht. Also, das hat nur sie. Also, sie ist sehr langfristig dabei. Also, sie macht das seit knapp 20 Jahren, obwohl sie so jung ist. Und ich glaube, sie ist einfach in Sachen Songwriting, hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, sehr persönlich. Aber hat auch natürlich einen wirtschaftlichen Charakter, also im Sinne von, sie weiß wann, wo, wie, was. Sie versteht das Business, glaube ich, auch sehr, sehr gut und weiß, auf welchen Zug sie wann aufspringen muss. Das ist auch vielleicht eine Kritik von vielen Leuten, dass sie so ein bisschen opportunistisch ist. Und natürlich schafft sie aber dadurch, dass sie auch so persönlich wirkt, auch eine sehr emotionale Verbindung zu ihren Fans. Also Loyalität, Persönlichkeit, Verbundenheit und Emotionalität sind ganz groß bei denen geschrieben und die Swifties werden oder sind dadurch Die-Hard-Fans geworden, weil sie sich mit Taylor Swift auch identifizieren können.
Das ist so, ja. Es ist halt, also die Zahlen erstmal dahingestellt sind wirklich krass. Also das ist schon Hut ab. Das muss man auch erstmal schaffen. Wie gesagt, das schafft keine Beyoncé, es schafft sonst niemand. Aber, und das gehört, glaube ich, auch zur Wahrheit, wenn wir jetzt in der Musikindustrie sind oder generell im Mainstream, der Mainstream ist ja immer irgendwie, ich will nicht sagen langweilig, aber es eckt jetzt nicht so krass an. Ich weiß, also du hast jetzt ein Album gehört. Ich meine, das sind auch, da werden auch verletzliche Songs mit dabei sein, kritische Songs. Aber ich glaube, Taylor Swift ist so eine Künstlerin, wo alles im Rahmen ist. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst.
Du meinst, deine Frage ist übergreifend, was sind ihre Eckpunkte?
Ja, genau.
Wo kritisiert man sie?
Beziehungsweise ich sehe, es gibt Eckpunkte, die wird es geben, aber die sind jetzt nicht so aneckend. Also es passt so perfekt in den Rahmen
Also
rein.
sie schlägt nicht ihren Mann, meinst du?
Ja,
So.
zum Beispiel.
So.
Genau, also
Oder sie
auch
isst kleine Kinder.
genau, so. Also Michael Jackson,
Ja.
ja, ne? Aber verstehst du, was ich sagen will? Also sie wirkt ja auch sehr bodenständig und sehr, sehr liebenswürdig. Also für mich von außen betrachtet wirkt das einfach wie das typische,
Aalglatt.
ja, aalglatt, danke. Also das typisch perfekte Bild für ein amerikanisches weißes Mädchen.
Ja, ich denke gerade darüber nach. Also, ich würde sagen, ein Kritikpunkt, den viele Leute an Taylor Swift haben, ist tatsächlich etwas, für das sie gar nicht mal so viel kann. Und das sind einfach die systemischen Unterschiede in Kultur- und Medienlandschaft. Also sie ist das perfekte, weiße, amerikanische Popgirl.
Ja, also perfektes Aushängeschild. So. Ich glaube, das, was man in Britney Spears sehen wollte früher, das hat Britney Spears dann irgendwann nicht geschafft. Sie ist daran gescheitert.
Ja.
Aber Taylor Swift macht's perfekt.
Und der Punkt ist halt, also was ich jetzt mit systemischen Unterschieden meine, wenn eine schwarze Künstlerin diesen Weg geht, den Taylor Swift geht, dann wird sie niemals diesen Erfolg haben. Warum ist das so? Erklär das mal ganz kurz.
Naja, also wir sind ja jetzt hier wieder in Amerika, ne? Und erstmal zu ihrer Person nochmal, sie verkörpert einfach auch, ich meine, sie ist ja auch christlich, ne? Und das sind einfach die Werte, die Wertvorstellungen, die du auf der ganz oberen Riege einfach sehen willst. Also sie ist christlich, sie ist weiß, sie ist
wohlhabend,
sie eckt nicht an, sie wirkt sehr bodenständig, sehr liebenswürdig. Ich glaube, all diese Eigenschaften, die machen ja auch so diesen typischen Amerikaner einfach aus. Also wenn du ihn zeichnen würdest oder eine Frau zeichnen würdest, ich würde sie genau so zeichnen.
Wie Taylor Swift.
Und sie macht das eben so perfekt, dass du kannst sie irgendwie, du kannst sie nicht mögen in dem Sinne.
Die perfekte amerikanische Schwiegertochter.
Korrekt, exakt das ist es. Also auch der Lebensweg, also so angefangen mit Country-Musik, ne? Sie kommt jetzt hier nicht irgendwie aus New York oder sowas. Ich glaube, sie hat lange in Tennessee gelebt. Das hat so diese kleinstadtähnliche Atmosphäre, wo, ja, du gehst zur Schule, machst so ein bisschen nebenbei Musik, hast immer irgendwie deine Gitarre dabei, spielst ein, zwei Songs, dann schaffst du es auch. Und dann jetzt sehen wir auch wieder diesen amerikanischen Traum. Ne? Dann wirst du irgendwie auch eingeladen zu Plattenfirmen. Dann kriegst du mit 16 deinen ersten Plattenvertrag. Und die Songs sind schön, sie sind nett. Und du siehst sie ja auch gerne dann irgendwie gewinnen in diesem System. Und dann reift sie und sie geht jetzt so in die Pop-Richtung. Also es ist einfach die amerikanische Story, also die man wirklich erzählen kann, ohne dass du sagen musst, boah, an der Stelle weiß ich nicht so genau. Aber Beyoncé zum Beispiel, ich meine, Beyoncé, sie wird ja auch aus der schwarzen Community sehr kritisiert dafür, dass sie ja auch irgendwie so ein bisschen, also aalglatt wirkt und auch nicht so krass aneckt. Aber sie eckt trotzdem an, einfach weil sie schwarz ist. Das ist so. Also dafür kann sie auch nichts.
Also Beyoncé steht ja auch eigentlich, ne, Black Excellence und so die schwarze Frau, die es Anführungszeichen geschafft hat, aber eigentlich für viele auch den weißen Weg in Anführungszeichen gegangen ist.
Korrekt, ja.
So
ja.
Die schwarze Frau, die den weißen Weg geht, die schwarze Frau, die den Taylor Swift Weg geht.
Siehst du?
Aber nur weil sie schwarz ist und einen ähnlichen Weg wie Taylor Swift gegangen ist, wird sie anecken. Und sie hat ja auch viel Empowerment, Feminismus und auch, sie hat da sehr emotionale Alben und emotionale Songs, persönliches Narrativ ist auch sehr stark. Die macht ja eigentlich wenig auch falsch.
Ja.
Und trotzdem, auch teilweise von der Black Culture.
Genau, also von der Black Culture wird genau eben das, also wen willst du hier verarschen? Ja, ist nett, dass du diesen, in Anführungsstrichen, weißen Weg gehen willst, aber komm in der Realität an, weil den Weg, den kannst du auch nur bis zu einem gewissen Grad gehen und auch nur, wenn es bestimmte Leute dann auch erlauben.
Aber die Black Culture, die hält sich ja auch dadurch auch selbst klein, muss man ja sagen.
Ja, was heißt, ja.
Also hier ist doch jemand jetzt, der es geschafft hat.
Ja.
Warum gönnen wir es ihm nicht?
Der Kritikpunkt ist, sie überstrahlt die wirklichen Probleme. Also, ja.
Aber tut sie das wirklich? Also sie spricht sie ja auch an. Sie kann ja nichts dafür, dass sie diesen Fame und diesen Glanz und den Glamour bekommt. Aber sie würde ja auch nicht sagen, dass da diese Probleme, die du jetzt gleich ansprechen würdest, nicht existieren.
Ja, genau. Also ich würde es ja auch nicht an Beyoncé, also ich persönlich würde es an Beyoncé selbst niemals festmachen, weil eine einzelne Person, was willst du da machen? Was soll sie denn machen? So, ne? Ich glaube, es ist einfach nur symbolisch dafür, dass, ja, okay, jetzt haben wir sie, jetzt ist sie da oben, aber lasst uns nicht vergessen, dass das vielleicht nur 0,001% sind, aber der Rest, der muss auch mitgenommen werden, beziehungsweise wir brauchen noch viel mehr Kanäle, dass eben sowas passieren kann.
Ja, das ist ja so ein bisschen der Punkt, auch der Kritikpunkt bei ihr. Sie sagt ja so ein bisschen, jeder kann es schaffen, ne, auch wenn du schwarz bist, aber es kann halt nicht jeder schaffen.
Das kann halt nicht jeder schaffen. Und es ist gut, dass sie es geschafft hat. Es ist gut, dass eine Person wie Beyoncé da oben ist und mitmischt und auch eine, also ernstzunehmende Konkurrenz für Taylor Swift zum Beispiel jetzt ist. Wir müssen trotzdem über andere Dinge immer noch reden können. Und es ist wichtig, dass wir auch Gegenbewegungen haben, die eine Beyoncé oder Taylor Swift auch einfach kritisieren. Wir brauchen diese Gegenstimme. Die ist immer noch wichtig und relevant. Keiner kann was dafür. Ich glaube schon, dass Taylor Swift weiß irgendwann, wie sie auch rankommt. Also das macht ja auch gutes Marketing aus, dass du eben bodenständig wirkst, bleibst, obwohl du vielleicht ein ganz anderes Leben privat lebst. Und ich glaube, dass sie sich songwriter-technisch jetzt auch nicht so krass verändert hat. Ich habe so ein bisschen gelesen oder mitbekommen, dass sie etwas politischer wurde. Und was ja entgegen der Formel eigentlich geht, weil normalerweise heißt es ja gerade auch so Country-Leute, act gar nicht an. Also mach deine Country-Songs, aber halt dich aus Politik wirklich komplett raus. Ich habe mir eine Netflix-Doku zum Teil angeguckt, wo dieses Thema zum Beispiel auch angesprochen wird. Taylor Swift hat sich immer aus Politik rausgehalten, gerade aus diesen Gründen, weil sie einfach so perfekt wirkt. Sie hat aber trotzdem, ich meine, sie macht ja auch viel für die LGBTQ-Community, und auf der Bühne oder in Texten hat sie diese Thematik, aber wie sieht es denn im realen Leben mit der Politik aus? Und da gab es wohl eine Gouverneurswahl für den Staat Tennessee und eine Kandidatin, Republikanerin, das war so eine, die sich zum Beispiel gegen die Homo-Ehe und sowas ausgesprochen hat, öffentlich, und auch andere Sachen gesagt, also so typisch Republikaner einfach. Ne? Und Taylor Swift war zum Beispiel gegen sie, aber hat sich irgendwie noch nicht so getraut, was dazu zu sagen, weil es heißt ja, Taylor Swift, halt dich da raus. Ne? Am Ende hat sie es dann wohl doch gemacht und hat sich öffentlich dann sozusagen demokratisch positioniert, also gegen sie. Das kam zum Beispiel dann doch gut an. Also entgegen der Ängste, die ihre Familie zum Beispiel dann auch hatte, war das dann doch, okay. Also sie ist Taylor Swift, die perfekt ist, aber sie kann sich auch entwickeln und sie kann auch Positionen einnehmen, die vielleicht nicht unbedingt immer die beste ist. Jetzt rückblickend würde ich sagen, ich glaube, das war sogar der bessere oder perfekte Schritt eigentlich, dass sie diese Entwicklung macht. Weil, wie gesagt, du bist nicht immer die 16-jährige Girl, sondern auch du wirst irgendwann mal reifen und auch du wirst irgendwann mal eine Position einnehmen müssen im Leben. Meiner Meinung nach ist es trotzdem immer noch irgendwo in einer Bubble, in einem Rahmen, der noch okay ist.
Aber es ist ja häufig so, dass mit dem Fame ja auch immer Hater mit einhergehen.
Das auf jeden Fall, ja.
Und tatsächlich, die polarisierenden Leute, sagen wir mal, gerade im Hip-Hop, die haben sehr, sehr viele Fans und sehr viele Hater. Wir haben darüber, wir haben jetzt über die Big Three häufig gesprochen. Ein J. Cole, aalglatt. Kaum Angriffspunkte, aber wahrscheinlich auch am wenigsten Fans im Vergleich.
Ja.
Ein Kendrick, viele Fans, aber auch viele, die sagen, na, ein bisschen too much.
Genau.
Ein Drake. Sehr viele Fans, sehr viele Hater. Das geht immer so ein bisschen Hand in Hand.
Ja.
Und da muss man vielleicht immer gucken, welchen Weg man gehen möchte.
Ja.
Und sie ist irgendwie den aalglatten Weg gegangen.
Aber sie hat trotzdem viele Hater.
Und trotzdem viele Hater. Ich glaube aber tatsächlich, dass viele auch Neider sind, muss man auch sagen. Also irgendwie, ich habe da eine komische Meinung zu Taylor Swift gehabt, aber eigentlich am Anfang der Folge habe ich gesagt, ich kann eigentlich gar nichts zu der sagen, weil ich kenne keinen Song von der. Aber tatsächlich würde ich sagen, man hat trotzdem einen gewissen Respekt vor ihr.
Ja.
Sie ist schon business-wise, die weiß, was Sache ist. Und dann kam etwas, das nennt sich Taylor's Version.
Mhm.
Und
diese Re-Recordings?
Ganz genau.
Ja,
dafür hat sie in der Musikszene ein sehr großes Standing erhalten. Was bedeutet das? Also, es gibt paar Alben von ihr, 4, 5 Alben, die wurden nochmal neu aufgenommen. Ja. Warum lachst du?
Ich muss so lachen. Es wirkt, also, man denkt erstmal, okay, was kommt jetzt? Aber dabei wirkt es so einfach. Es wirkt also, so.
Warte.
Okay, okay.
Du weißt gar nicht, worum es geht.
Okay.
Oder? Also Taylors Version, du bist nicht ganz.
Also, im Bilde. Ja, also nochmal aufgenommen.
Ja, warte, warum?
Okay.
Es ist nicht einfach nur, um Geld zu machen. Okay. Pass auf.
Erzähl.
Also, sämtliche Alben oder ein paar Alben wurden nochmal aufgenommen und die haben dann, ich glaube 1989 hieß das Album, Taylors Version. Okay. Also das Album gibt es dann in einer zweiten Version.
Ja.
Warum? Weil sie hatte damals Probleme mit den sogenannten Masterrechten. Man muss kurz wissen, also in der Produktion funktioniert es so, es gibt Masterrechte und Verlagsrechte. Also Master bedeutet, du gehst ins Studio, du machst den Song und das, was aufgenommen wurde, das sind die Masterrechte. Mhm. Und dann hast du einen Songtext geschrieben und auch die Melodie produziert. Das sind meistens die Verlagsrechte. Taylor Swift oder der Künstler hat meistens immer nur die Verlagsrechte. Den Song und die Aufnahme des Master gehört dem Label.
Mhm. Mhm.
So, warum ist das jetzt ein Problem oder kann ein Problem sein, wenn du keine Masterrechte hast als Künstler? Weil das Label entscheidet, was mit diesen Songs passiert wird, beziehungsweise wie die verkauft werden. Sei es auf Filme, Serien, Werbung, Streams. Alle Songs und deren Lizenzierung laufen über die Masterrechte. Bedeutet, der Künstler kriegt eigentlich kein Geld.
Ja, genau.
Also das Geld kriegt das Label und das wird an den Künstler weitergegeben, je nachdem, wie der Vertrag läuft. So, jetzt. Es gab ein Problem, das Label, wo sie war, wurde dann verkauft. Dann hat das Label dann sozusagen einen neuen Besitzer bekommen und der neue Besitzer hat gesagt, nee, das sind meine Rechte, ich verkaufe gar nichts an. Also Taylor Swift wollte sich dann zurückkaufen, so gib mir meine Sachen her, das ist mein Lebenswerk, gib mir die Rechte, meine Masterrechte, du machst damit nur Käse, so nach dem Motto.
Mhm.
Und dann gab es einen riesen Rechtsstreit, aber Taylor Swift hat eigentlich gesagt, ey, weißt du was, ich nehme diese Songs einfach nochmal auf. Ein bisschen anders. Ich habe die Rechte für die Songtexte und für die Melodien, die klingen ein bisschen anders und ich mache das jetzt nochmal, weil das darf sie machen.
Mhm.
Sie hatte die Songtexte.
Ja.
Und was ist dann passiert? Das hat sie dann Taylors Version genannt. Sie hat das neue Album aufgenommen, also 1989, Taylors Version.
Aber also sie hat das mit ihrer dann aktuellen Stimme neu aufgenommen.
Genau, also mehrere Jahre später kam das.
Ja, okay.
Mehrere Jahre später
kam das. Weil ihre Stimme hat sich ja dann noch verändert und sowas.
Genau, und die Songs klingen auch ein bisschen anders.
Ja.
Also ich glaube, wenn du in der Materie drin bist, dann wirst verstehst du schon den Song, wirst du Song erkennen.
Okay.
Aber das Interessante ist, was haben natürlich die Swifties gemacht? Wir hören die alten Songs nicht mehr.
Mhm.
Wir supporten das nicht.
Ja.
Wir hören nur noch Taylor Swifts neue Songs, damit sie das Geld bekommt und nicht das Label, der oder das Label, was sie sozusagen über den Tisch ziehen möchte.
Und das nennt man Macht.
Das nennt man Macht. Also es war für viele im Business aber auch eine Art Masterplan, weil Taylor Swift ist jemand, die weiß schon, was sie wo wie machen muss. Wir haben gesagt, so ein bisschen businessvoll versteht sie schon, was zu machen ist. Hat das natürlich auch immer so ein bisschen opportunistisch wieder erwähnt. Auf der neuen Taylors Version sind auch 2, 3 neue Songs drauf.
So, genau.
Na klar.
Geschenkt.
Genau. Aber wie du schon gesagt hast, sie hat sich die Macht zurückgeholt. Das gab es vorher noch nie. Das hat noch kein Künstler geschafft, weil diese Probleme gab es schon vorher.
Mhm.
Die haben auch andere Künstler gehabt. Ne? Rechte, gibt es immer Probleme, wenn es um Geld geht. Aber dieses Bild von Selbstermächtigung, das ist ja schon etwas, wo man in der Szene gesagt hat, boah, okay, krass. Und Taylor Swift war ja auch am Anfang mit Spotify so, nee, mache ich nicht. Ich glaube, sie war bei Tidal, war sie am Anfang.
Mhm.
Warum? Weil Spotify, wir hatten ja auch eine Folge darüber, Spotify bezahlt deren Künstler bodenloses Geld. Für uns natürlich als Konsumenten geil. Wir hören für 10, 15 Euro jeden Song der Welt. Die Künstler kriegen aber nichts davon.
Ja.
Auch wenn sie Multimillionen Klicks haben. Lass mal eine Platte 500 Millionen mal verkaufen. Also, du bist Pharao.
Fertig.
Pharao von Amerika. So. Und dieser historisch-wirtschaftliche Erfolg, der hat da tatsächlich für viele Künstler Taylor Swift ein krasses Standing gegeben, weil, hey, sie macht da nicht mit und sie holt ihre Rechte zurück. Dann hat sie bei Tidal auch erst ihr eigenes Ding gemacht. Ich meine, inzwischen gibt es sie auch bei Spotify. Es ist schon etwas, wo man gesagt hat, da ist jemand, die sagt, ey, ich mache künstlerische Selbstbestimmung, ich mache mich finanziell unabhängig und sie holt sich ihr eigenes Werk, ihr eigenes Vermächtnis zurück.
Also dafür muss man sich schon respektieren. Das ist wirklich ein sehr cleverer Move, ja. Also welche Macht du dann wirklich hast, ne?
Beziehungsweise welche Macht du eigentlich nicht hast als Künstler, denke ich mir so.
Das ja, ja, klar, klar. Ja, ist eigentlich heftig, ne? Also Fun Fact, ich habe gerade noch mal recherchiert, aber Michael Jackson hat sich zum Beispiel die Liederrechte oder Textrechte, wie hast du es vorhin genannt?
Verlagsrechte
der Beatles gekauft. Also ich glaube Master, ja, aber also Masterrechte ging, glaube ich, nicht. Es ist eine Nummer zu hoch
gewesen. So viel geht halt durch Michael Jackson, meinst du?
Ja, yeah, genau, aber ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie mächtig du bist, wenn du die Verlagsrechte hast. Aber das macht, glaube ich, auch schon einiges.
Es gibt ja mehrere Künstler inzwischen, die verkaufen alle ihre Rechte. Also Master- und Verlagsrechte. Wer mir da immer so in den Kopf kommt, ist Bruce Springsteen.
Oh, okay.
Der hat alle seine Rechte für 500 Millionen Dollar verkauft.
Ja, also, ne? Warum nicht?
Genau, das Geld bringt er hier nicht mehr wieder ein. So. Ich meine, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Ja.
Aber Justin Bieber hat das damals gemacht. Also viele haben das gemacht. Weil die sagen, guck mal hier, ich nehme jetzt meine mehrere 100 Millionen. Du, dann mach die bei Spotify, Tidal, Apple Music, ist mir egal.
Ja.
So.
Ja.
Mein Konzert kann ich ja immer noch damit geben. Aber die 200, 300, 400 Songs, die ich da aufgenommen habe, behalt. Aber dafür gibt mein Geld. Und gerade in so Zeiten mit Spotify und sowas, wo das alles sehr schnell entwertet wird.
Musst du wahrscheinlich eher diesen Weg gehen, ne?
Vielleicht musst du diesen Weg gehen. Ich würde vielleicht nochmal ganz gerne auf eine Situation, die kannte ich auch vorher tatsächlich, auch bevor diese Recherche. Die ist auch nicht ganz ohne. Da würden wir nochmal kurz zurückrudern. Mhm. Wir steigen in das Jahr 2009.
Mhm, ich glaube, ich weiß, was kommt.
Es sind die VMAs, die MTV Video Music Awards. Taylor Swift kriegt den Preis für das beste Female-Video für ihren Song You Belong With Me. Keine Ahnung.
I don't know, was
I don't know. I don't know. So, was passiert dann? Ein gewisser Herr West.
Ich glaube, es war die Geburtsstunde
vom
Bösewicht.
Vom wahrscheinlich besten Album aller Zeiten, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich auch.
Kanye West kommt auf die Bühne, hatte schon so ein paar Flaschen Intus. Dem ging es anscheinend an diesem Abend gar nicht gut. Und Taylor Swift steht auf der Bühne, will ihre Dankesrede machen. Und dann rennt Kanye West auf die Bühne. Ganz berühmte Szene. Und schreit ins Mikrofon, yo, Taylor, ich lass dich gleich ausreden. Aber Beyoncé, du hattest das beste Video aller Zeiten. Ich glaube, es war Single Ladies damals.
Mhm.
Oder? War Single Ladies?
Single Ladies.
Ja, und die ganze Medienwelt, Taylor Swift natürlich auch, die stand da natürlich ein bisschen perplex. Was geht hier gerade ab? Und ja, das hat aber vieles ins Rollen gebracht. Warum? Ich würde noch mal ganz kurz zurückrudern, nämlich zu diesem kulturellen Krieg, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Die Folgen, die daraus entstanden sind, sind unter anderem Taylor Swift, das unschuldige weiße Mädchen, ist jetzt hier Opfer von einem in dem Fall aggressiven schwarzen Mann. Also das Narrativ lautet so viel wie...
Also alles gegenteilig.
Kanye West ist der Böse und Taylor Swift natürlich das Opfer.
Ja.
Natürlich sind dann auch Rassenbilder entstanden. Kanye West, also hat es auch nicht ganz, nicht nur Erz abbekommen, sondern die ganze schwarze Kultur. Mhm. Der wütende schwarze Mann, wie er damals betitelt wurde und dargestellt wurde, hat jetzt eine weiße Künstlerin beschämt. Diese rassistischen Stereotypen, die wurden natürlich, das war gefundenes Fressen.
Ja, klar.
Das war gefundenes Fressen für diese Leute.
Kocht natürlich alles hoch.
Was Kanye West in diesem Moment eigentlich gemacht hat, der wollte ja eigentlich nur ein Problem, was schon sehr lange in dieser Welt herrscht und was wir auch schon angeschnitten haben, noch mehr beleuchten.
Ja, also, und das ist ja genau das, wir reden ja gerade über Taylor Swift und Beyoncé. Zufälligerweise geht es auch noch um die beiden. Und ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich daran liegt, ob dass wir hinterm Mond leben, aber ich kenne das Video von Taylor Swift nicht, aber irgendwie in meinem Verständnis kannte jeder Single Ladies. So. Und trotzdem schafft es Taylor Swift in dem Fall, diesen Preis zu ergattern, weil es für alle oder für Amerika einfach besser aussieht. Und das ist ja genau die Thematik. Also Kanye West hat eine, ich sage, merkwürdige Art, manchmal etwas auszudrücken. In diesem Fall habe ich verstanden, was er eigentlich sagen will. Es ist, die Art und Weise ist anzuzweifeln. Ich fand sie auch nicht okay, weil du nimmst eigentlich schon einer Person, einem Mädchen, irgendwie ihren Moment.
Also im Kern spricht er etwas an.
Im Kern spricht er etwas an. Und wir haben hier wieder das Problem. Also, ja, nett, dass du hier wieder diesen Preis absahnst. Aber ganz ehrlich, also Beyoncé kann alles machen. Von mir aus spielt der Präsident da auch mit. Sie wird diesen Preis nicht gewinnen. Sie wird ihn, wenn dann, vielleicht im nächsten Jahr gewinnen, aber nur als Reaktion darauf, was im vorherigen Jahr passiert ist, damit keiner sagen kann, hier, die Musikindustrie oder Preisverleihungen sind rassistisch oder sonst irgendwie was. Und das ist die harte Realität. Kanye West hat darauf, also ich meine, er hat sich danach auch dafür entschuldigt, hat aber trotzdem gesagt, also als, wie hat er es genannt, Soldier of Culture, ja, muss ich diesen Weg gehen. Also ich kann nicht anders. Ich muss das verteidigen, weil es ist genau das Problem. Also er fühlt sich dadurch unfair behandelt, andere fühlen sich dadurch unfair behandelt. Es ist systemisch immer noch dieselbe Schleife.
Wie schwarze und weiße Künstler und Künstlerinnen wahrgenommen werden, ist unterschiedlich. Sie werden nicht gleich angesehen in der Medienlandschaft, im öffentlichen Diskurs. Und das ist erstmal ein Fakt. Und dafür kann Taylor Swift nichts, dafür kann sie nichts. Aber sie ist profitiert ungewollt davon, und wie du schon gesagt hast, sie hat Probleme, die eine Beyoncé niemals haben wird, auch wenn sie beide den gleichen Weg gehen werden.
Das stimmt, ja.
Aber ich meine, muss man jetzt so auf die Bühne gehen? Ja, keine Ahnung.
Nee, muss man nicht.
Aber wie gesagt, was ist daran noch passiert? Kanye West, natürlich der Böse aus der Medienlandschaft. Der hat dann auch gesagt, ja, okay, es war vielleicht nicht ganz korrekt, was ich da gemacht habe. Aber ein Jahr später, im Jahr 2010, kommt sein Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy raus. Und der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. Ja, das Album mal selbst müssen wir immer machen.
Ja, ja.
Es ist safe. Wahrscheinlich viele das größte Hip-Hop-Album aller Zeiten.
Kann sein, ja.
Kann sein. Also, ich verstehe warum.
Ja.
Es ist nicht mein Favorite. Aber es hat auf jeden Fall etwas. Ich meine, ne, der bringt ja sein Doppel-H-Album bald raus und sowas. Aber der hat ja, Bro, der hat einen harten Banger-Song da drauf mit einem harten Beat.
Ach, wirklich, ja?
Ja, ja, also, egal. Oh, das darf ich auch gar nicht sagen.
Okay.
Mach ich auch nur hier angreifbar.
Wir reden ja hier wirklich auf der Meta-Ebene. Alles, was wir sagen, es ist an der Person Taylor Swift festzumachen. Aber es geht ja nicht immer um sie per se als Person oder wie sie eben ist, sondern
sie ist ein Symbol.
Sie ist ein Symbol dafür, was eigentlich in Amerika läuft, ohne es jetzt wirklich zu bewerten. Ich selber muss dazu sagen, weil ich hatte auch immer so überlegt, was halte ich eigentlich von Taylor Swift? Wie finde ich sie? Und ja, ich finde ihre, oder das, was ich jetzt gehört habe, das ist nicht meine Musik. Ich finde es irgendwie, ja, Radiomusik. Also es ist da, es ist irgendwie langweilig. Aber, und das ist das Witzige daran, ich muss sie nicht bekämpfen, ich persönlich. Also ich finde einen Drake schlimmer. Taylor Swift für mich ist keine, weil ich sehe mich, wenn jetzt Kanye West sagt Soldier of Culture, dann sehe ich mich irgendwie auch so als ein Verteidiger des Hip-Hop und
den macht sie ja erstmal nicht schlecht.
Genau, sie ist keine Gefahr dafür.
Und du sagst, ein Drake ist
also ein Drake Gefahr ist schlimmer. Ein Drake muss ich immer bekämpfen.
Hören wir uns Iceman an?
Ja, natürlich. Ja, ich muss ja was dazu sagen.
Also, ich zitiere einen guten Kollegen von mir, Ich war vorgestern bei ihm. Mhm. Er sagt, Iceman hat alles, um es zum besten Album aller Zeiten werden zu lassen.
Okay.
er hat es so definiert, ne? Liebe Grüße, wenn du gerade zuhörst. Der Beef war der Untergang. Er vergleicht es mit Karfreitag. Und Iceman ist Ostermontag. Ist die Auferstehung.
Du Scheiße. Schon Gotteslästerung.
Nein, also ich zitiere nur. Okay, ich zitiere nur.
Ich dachte, du sagst Phönix aus der Asche. Ja, ja, damit wäre ich noch mitgegangen.
Noch eins drüber. Sagt er. Noch eins drüber. Er sagt, Iceman ist,
Jesus.
Iceman ist Ostermontag.
Also liebe Grüße an dich, ich kenne ihn ja auch.
Ja. Muss aber auch lachen.
Ich muss auch lachen. Ich finde seinen Enthusiasmus aber auch
weil ich frag ihn dann
sehr
so,
charmant.
Ich frage ihn dann nämlich so, und was hat es mit diesem Ding mit Party Next Door auf sich? Ja, das war so Ostersamstag.
Er findet auch immer die richtigen Worte
dafür. Das macht er gut. Also,
das macht er gut, ja.
Wenn ich Drake wäre, das wäre mein Anwalt.
Ja, ja.
Das wäre mein Anwalt.
Auf jeden Fall. Ach, Mann.
Gut. Ja. Also wir fassen zusammen, Taylor Swift, das größte Popwunder des 21. Jahrhunderts. Sie hat eine Riesenwirkung, kulturelle Wirkung, manchmal positiv, manchmal negativer auf andere. Sie hat ein großes Standing erlangt durch die Taylor's Version. Sie hat eine Fanbindung, die sie ihresgleichen sucht. Sie ist wirtschaftlich gesehen, also das sind Sphären, die können wir uns gar nicht vorstellen. Sie ist seit Jahren dabei, sie ist konsistent, sie ist sehr intelligent, also opportunistisch, und ich glaube, die Kombination aus all diesen Dingen lässt sie zu einem der größten Stars unserer Neuzeit heranwachsen, und es bleibt spannend, welchen Weg sie geht. Ich glaube, sie ist tatsächlich immer noch nicht fertig, also da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Also wenn ich ein Swiftie wäre, ich würde mir keine Sorge machen, man hat noch ein bisschen was zu hören.
Ja, also abschließend kann ich auch nur den Hut ziehen und sagen, Respekt dafür, was sie erreicht hat, was sie geleistet hat. Wie gesagt, meine Musik ist es, wird es wahrscheinlich nicht mehr sein, aber das muss es ja auch nicht. Dafür haben wir eben die Vielfalt. Von daher, Taylor Swift, was sagt ihr denn? Schaltet gerne ein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal. Folgt uns auch gerne auf Instagram @deletehaber. Schreibt uns auch gerne eine Nachricht. Alles, was ihr möchtet an Feedback. Wir nehmen es auf. Wir freuen uns immer darüber. Von daher, Taylor Swift, hast du irgendwie noch was zu sagen?
Ich bin tatsächlich positiv überrascht gewesen. Also,
was Recherchen so ausmachen können, ne?
Ja, ja, also ich erlaube mir jetzt so langsam ein Bild über sie. Okay. Aber ich kenne immer noch keinen Songnamen. Okay. Dann würde ich sagen, dann haben wir es geschafft. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir wünschen euch an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao und bis dann.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.